Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 15. April 2013 zum Thema Quantencomputer und Quantensimulatoren – Traum oder Realität. Zu Gast ist Peter Zoller, Professor für theoretische Physik an der Universität Innsbruck, wissenschaftlicher Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation an der Akademie der Wissenschaften. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
So, schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Es freut mich, dass so viele gekommen sind zu einem Thema, das nicht, sagen wir mal, zu den unsperrigsten gehört. Aber wir werden heute versuchen, in Bereiche vorzudringen, Quantencomputerbereiche, wo einige von uns wahrscheinlich noch nie waren. Bevor wir aber damit beginnen, möchte ich Sie noch ein paar Kleinigkeiten hinweisen. Wie Sie wissen, bei unserer Diskussion wird Ihnen von unseren bezaubernden Assistentinnen ein Mikrofon gereicht. Bitte warten Sie, bis Sie jenes in Händen haben, dann wird Ihre Frage auch aufgezeichnet und damit kann man dann unseren heutigen Kepler-Salon wunderbar auf der Homepage nachhören. Selbiges gilt wahrscheinlich für die Aufzeichnungen per Video. Die werden heute von zwei Kameraherren hier angefertigt und wir werden sehen, wo wir das dann publizieren, auf der Homepage oder durch TV. Das ist noch nicht ganz klar, ja, wo wir das dann sehen werden. Ich sage es Ihnen dann nächstes Mal. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin der Wissenschaftsredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, gestehe kein Physiker zu sein, was ich hoffe, werde das halt trotzdem häufig über die Runden bringen. Und ich freue mich aber ganz, ganz außerordentlich, heute hier den Innsbrucker Universitätsprofessor Dr. Peter Zoller begrüßen zu dürfen. Er ist einer von Österreichs renommiertesten Grundlagenforschern und seit 2003 wissenschaftlicher Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er wurde mit Preisen überhäuft, kann man sagen. Nenne nur Wolf-Preis, Blaise-Pascal-Medaille, Niels-Bohr-Gold-Medaille, Max-Planck-Medaille, Humboldt-Forschungspreis, Erwin Schrödinger und Wittgenstein. Herr Zoller wird uns heute dankenswerterweise, wie gesagt, auf dem komplexen Gebiet der Quantenphysik vorausgehen und uns Quantencomputer vorstellen. Wie weit wir ihm oder ich ihm folgen kann, wir können, wird sich zeigen. Ich hoffe, recht lange. Andererseits muss man sich auch nicht grämen, denn es heißt, man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur gut in ihr zurechtfinden. Insofern darf ich Ihnen gute Unterhaltung heute wünschen und viele Einblicke. Und damit liegt der Ball bei Ihnen, Herr Dr. Zoller. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung, herzukommen und ein bisschen was über Quantencomputer da erzählen zu dürfen. Ich habe eben da einige Folien vorbereitet und das sind Dinge, die im Labor in Innsbruck bei meinem Kollegen Rainer Blatt basieren, aber auch in europäischen anderen Forschungsinstituten, mit denen wir enge Zusammenarbeit haben. Und ich habe mir gedacht, ich stelle es jetzt einmal voraus, das wird jetzt ungefähr 25 bis 30 Minuten dauern, aber wir können es auch ein bisschen abkürzen, wenn es dann zu lang wird. Also das Thema lautet eben Quantencomputer und Quantensimulatoren, Traum oder Realität. Sie werden sich fragen, wenn es Träume gibt, dann würde ich wahrscheinlich nicht da sein. Die Realität ist hier oben am Schirm. Das ist ein kleiner Quantencomputer, wie er momentan existiert, im Keller in Innsbruck, vom Labor, vom Rainer Blatt. Der hat dort einen Quantencomputer gebaut. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was erzählen, was hinter diesen Dingen da steht. Die Idee hinter dem Computer, wie er so dasteht, stammt von uns auf der also Theorieseite, kann man sagen. Vor 15 Jahren waren diese Dinge noch irgendwelche Kritzeleien auf so Tafeln und heute gibt es das in kleiner Form da. Sie werden sich fragen, ist es nützlich? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, momentan ist es Grundlagenforschung in dieser Form doch nicht besonders nützlich, aber es zeigt Grundkonzepte und wir haben die große Hoffnung, dass irgendwann einmal auch was Größeres draus wird. Also hier Quantencomputer, Quantensimulation, in der Mitte steht eine sogenannte Ionenfalle und wir werden jetzt im Folgenden, möchte ich dann erklären, wie das funktioniert, wenn man ein bisschen rein fokussiert. Auf der rechten Seite unten sehen Sie eine Ionenkette und ich werde Ihnen dann später erklären, dass das hier einzelne Atome sind, wirklich einzelne Atome, die man mit einem Laserlicht da so bestreuen kann und die letztendlich wirken als ein Quantenspeicher, wo man Quanteninformation abspeichern kann, also wo der Quantencomputer am Ende von Tag viel mehr kann als ein klassischer Computer. Aber vielleicht ein bisschen ein Überblick am Anfang. Was ist eigentlich Quanteninformation? Man kann sich die Frage stellen, was eigentlich die neuen revolutionierenden Technologien des 21. Jahrhunderts sein werden, wenn wir alle in 100 Jahren mal vielleicht da rückwärts blicken oder vielleicht nicht mehr wir, es werden andere tun. So ähnlich wie vielleicht Elektrotechnik und Transistoren und all diese Dinge, Chips im 20. Jahrhundert die große Revolution waren, insbesondere im Kontext von dieser Informationssachen, wird es wahrscheinlich Quantendinge sein, und zwar im breitesten Sinne. Und ich möchte eben gerade heute in dem Vortrag oder jetzt hier ein bisschen was erzählen über Quanteninformationen, Computersimulatoren, Quantenkommunikation ist ein bisschen weniger. Es gibt ja das große Gebiet, wo wir ja wahrscheinlich Quantenphysik während der nächsten Jahre beherrschen lernen, um interessante Dinge zu tun. Vielleicht Sachen wie bessere GPS-Systeme zu bauen oder Sachen, die uns wahrscheinlich dann auch in der Praxis berühren. Bis ein Quantencomputer uns berührt, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger noch dauern. Wichtig ist das, dass es hierbei sich um neue Konzepte handelt, und Österreich ist eigentlich relativ gut aufgestellt in dem Kontext. Österreich, kann man sagen, ist ein Forschungszentrum, gerade diese Ideen, Quantencomputer zu bauen. Und hier sind meine Kollegen in Innsbruck, Rainer Blatt links oben, dann Rudi Grimm, der kalte Atome macht, Anton Zeilinger muss ich wahrscheinlich sowieso nicht vorstellen. Drunter bin dann links ich und rechts davon mein Kollege Hans Priegel, auch ein Theoretiker, und wir sind so ein Team, das an all diesen Dingen arbeitet. Ich möchte Ihnen heute insbesondere über die Sachen erzählen, die Rainer Blatt in Innsbruck macht, weil das mit uns eben auf der Theorieseite sehr quer verbunden ist. Vielleicht am Anfang mal ein paar Dinge in Richtung Einleitung und Motivation und auch Hintergrund. Auf der rechten Seite unten sehen Sie den Herrn Moore, Begründer von Intel. Der hat einmal die Aussage gemacht, Moore'sches Gesetz, die Computerleistung verdoppelt sich in 18 Monaten. Sein Gesetz, das erstaunlich richtig war über sehr, sehr viele Jahre. Und diese Verdoppelung der Rechnungsleistung passiert eigentlich immer damit, dass man Computer immer kleiner macht. Wenn Sie da oben schauen, auf der linken Seite, diese Computer der 30er Jahre, Zuse und so weiter, das waren ja noch Dinger, die einen ganzen Raum gefüllt haben. Heute geht es immer weiter herunter. Und das Ultimative natürlich, wo es runtergehen kann, ist das, dass letztendlich vielleicht Computer, die Speicherzellen von Computern, die Größe von Atomen haben, einzelnen Atomen. Nur ist der Punkt dort der, dass dort nicht mehr die Gesetze der klassischen Physik, wie man sie den normalen Computern eigentlich hier zugrunde legt, gelten, sondern dass hier neue Gesetze gelten der Quantenphysik. Und da wird man sich jetzt an der Stelle fragen, gibt die Quantenmechanik jetzt neue Möglichkeiten oder ist sie letztendlich ein großes Hindernis für diese weitere Entwicklung dieser Computer? Und hier ist gerade ein Beispiel aufgezeichnet, wenn Sie sich die Größe der Speicherzellen anschauen in einem Computer, wie viele Elektronen Sie brauchen, um ein Bit in einem Computer abzuspeichern. Da gibt es da eine magische Linie, wo vielleicht in einigen Jahren von jetzt hier plötzlich nur mehr ein einziges Elektron dann ein Bit, ein Speicherelement in einem Computer sein kann. Und ich glaube, jeder von uns weiß in der Physik, es gibt keine Albenelektronen, also irgendwas hört dort auf. Also da kommt ein Punkt einmal, wo offensichtlich diese ganzen Konzepte, an denen wir arbeiten, etwas aufhört. Sie würden an dieser Stelle wahrscheinlich jetzt schließen, ja, Quantenphysik heißt, dass offenbar wir Probleme haben, unsere Computer weiterzuentwickeln, wie sie momentan existieren. Aber die Sache ist nicht so, denn Quantenmechanik gibt auch neue Dinge, und zwar sehr erstaunliche, und das ist genau das, wo diese Quantencomputerei reinkommt. Ich habe jetzt hier eine Folie hineingetan, die daran erinnert, dass das letzte Jahrhundert eigentlich das Jahrhundert der Quantenphysik war, wo in der Physik die große Revolution stattgefunden hat, dass wir Quantenphysik kennenlernen. Tatsächlich im Jahr 1900 hat Planck die Planck'sche Konstante entdeckt, die die Grundlage von all dem waren. Bohr'sches Atommodell wahrscheinlich, sind alles Dinge, die Ihnen in irgendeiner Form dass sie geläufig sind. Die goldenen Jahre und besonders natürlich der Österreicher Schrödinger hat da wesentlich beigetragen, zusammen mit Heisenberg ist die Quantenmechanik so formuliert worden, wie sie wir momentan auch kennen. Das war dann die Grundlage von, ja, von bis Chemie hin oder Kernphysik oder Elementarteilchenphysik. Und gleichzeitig war es aber Einstein, der im Jahr 1935 ein berühmtes Paper geschrieben hat über das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon, das damals eher so philosophische Diskussionen waren unter den Leuten, ob eigentlich die Quantenmechanik jetzt wirklich stimmen kann oder nicht. Schrödinger hat damals seine Schrödinger-Katze, seine berühmte, erfunden. Ich werde später noch ein bisschen was zur Schrödinger-Katze hier sagen. Das war so eine Phase, wo so große philosophische Diskussionen stattgefunden haben, die kein Gegenstück gehabt haben im Labor, einfach deswegen, weil man damals diese Experimente nicht hat machen können. Und genau das hat sich jetzt eigentlich hier geändert. Wenn Sie jetzt schauen, die letzten paar Jahre hat es eigentlich gegeben, die Möglichkeit oder die Idee, dass man von diesen seltsamen Paradoxa, wo man über Schrödinger Katzen redet, dass diese Dinge jetzt ins Labor kommen und man kann diese Sachen testen. Die sind aber so seltsame Vorhersagen der Quantenphysik, dass man sie fragen kann, erstens einmal stimmt's, und die Aussage ist das, nach unseren heutigen Experimenten, es scheint alles zu stimmen, obwohl es extrem paradox ist. Und wenn aber etwas paradox ist, dann kann man sich die Frage stellen, ist es nicht dann auch gut, dass man ganz was Unerwartetes damit machen kann? Und ein Beispiel davon ist eben Quantencomputer oder Quantenkommunikation. Also es sind eigentlich die Experimente, die jetzt möglich sind, die uns erlauben, nicht nur viele von diesen Dingen zu testen, sondern damit auch dann neue Quantendinge zu bauen, die vielleicht einmal nützlich sind. Jetzt habe ich hier einige Folien über Quantencomputer und Quantensimulatoren. Ich möchte Ihnen ein paar Grundideen erklären, ganz einfach, Motivation und dann die Frage stellen, wie man eigentlich sowas baut. Denn sowas zu bauen wäre am Schluss eigentlich zum Teil, wie Sie sehen, wäre ganz interessant, wenn man es könnte. Und man ist halt an der Schwelle, wo man ganz kleine bauen kann, die zwar nicht nützlich sind, aber immerhin. Im Hintergrund sehen Sie optische Gitter. Das ist das Bild im Labor aufgenommen von einzelnen Atomen. Ich werde Ihnen auch dann jetzt im Folgenden erklären, worum es sich hier handelt. Ich bin da in einer Gruppe dabei und wir haben auch da Ideen gehabt. Das sind also einzelne Atomen, die auch Teil von einem Quantencomputer oder Quantensimulator sein könnten. Gut, vielleicht fangen wir dort an, wo jeder von uns wahrscheinlich leicht abgeholt werden kann. Hier ist eine Computerfestplatte aufgezeichnet. Und jeder von Ihnen weiß, dass wenn man auf einer Festplatte seine Nullen und Einsen, wie halt Computer ihre Informationen abspeichern, drauf speichert, dann passiert es dadurch, dass auf dieser Computerfestplatte so kleine Magnete sind. Wenn der Magnet draufsteht, dann soll das 1 heißen. Wenn die kleinen Magnete runterstehen, dann heißen sie 0. Und in dem Sinne kann man auf Festplatten eben solche Dinge da speichern. Wir wollen jetzt aber den Grenzfall hier nehmen, dass wir nicht nur so eine Zone als Magnete hernehmen, sondern wo wir ein einzelnes Atom hernehmen, ein einzelnes Atom als einen Quantenmagnet quasi und uns fragen, was eigentlich dort an neuen Dingen passiert. Das wird der Übergang sein, wo dann diese klassische Festplatte plötzlich zu einem Quantumcomputer oder interessanten Quantendevice wird. Und das Seltsame in der Quantenphysik ist folgendes, das ist hier dargestellt, wenn Sie ein klassisches Bit haben, also wenn ein normaler Computer seine Information speichert, dann sind es immer Nullen oder Einsen. Und alles wird als Kombination von 0 oder 1 dargestellt. Das Interessante an der Quantenphysik ist aber das, dass ein Quantenbit, wir nennen das dann auch das Qubit, Quantenbit, nach den Regeln der Quantenmechanik nicht nur 0 oder 1 sein, sondern gleichzeitig 0 und 1 sein. Genauso wie die Schrödinger-Katze letztendlich lebend und tot gleichzeitig sein kann, kann ein Quantenbit gleichzeitig 0 und 1 sein. Wenn Sie sagen, dass Ihnen das nicht besonders plausibel erscheint, dann sind Sie da natürlich unter vielen anderen Leuten, die das auch so gefunden hat, genauso wie ein Herr Einstein, der auch gesagt hat, das Ganze ist hier verrückt, aber im Labor ist es tatsächlich so und das scheint die physikalische Realität zu sein. Und dieses Verrückte, dieses Quantenbit kann man jetzt ausnützen, um vielleicht seltsame, interessante, neue und vielleicht mächtige Dinge zu tun. Und um das Beispiel zu erläutern, also ein klassischer Computer kann eine 0 oder eine 1 abspeichern, und ein Quantencomputer kann jetzt gleichzeitig eine 0 und 1 abspeichern und man kann sich das grafisch veranschaulichen. Wir nennen das in der Physik eine sogenannte Blochkugel. In dem Sinne, dass ein Quantenbit kann nicht nur 1 sein, da steht quasi dieser Vektor hinauf, oder ein 0, da steht dieser Vektor hinunter, sondern das kann auch im Äquator drinnen sein, also 0 und 1. Und in dem Sinne kann ein Quantencomputer gleichzeitig 2 Zahlen abspeichern, was offensichtlich ein klassischer Computer nicht kann. Wir nennen dieses Phänomen in der Quantenphysik einen Überlagerungszustand und solche Dinge kann man testen und wenn Sie zu einem NMR-Test gehen im Krankenhaus zum Beispiel und dort ein NMR machen, dann wird genau das passieren in dem NMR-Apparat. Nur wollen wir dieses Ding jetzt dazu verwenden, diese seltsame Eigenschaft, um daraus einen Computer zu bauen. Das Ganze hat sehr viel damit zu tun, Überlagerungszustände. Vielleicht kennen manche von Ihnen das Phänomen, wo man den Doppelspaltversuch macht. Man hat hier 2 Spalte, schickt hier Wellen drauf und natürlich gibt es hinten Interferenz. Wenn ein quantenmechanisches Teilchen durch einen solchen Doppelspalt geht, dann gibt es hinten auch Interferenz. Ein Teilchen geht gleichzeitig durch den oberen und den unteren Spalt. Das ist genau diese Seltsamkeit der Quantenmechanik, genau wie ein Quantencomputer gleichzeitig 0 und 1 abspeichern kann. Und klassisch könnte man sich das ein bisschen so vorstellen, wenn Sie sich das Bild anschauen, das sich im Internet gefunden hat, gleichzeitig oben und unten. Je nachdem, wie Sie das Bild anschauen, ist es einmal oben, einmal unten. Es ist keine vollkommene Analogie jetzt hier zur Quantenphysik, aber es gibt Ihnen so ein bisschen das Gefühl, dass hier gleichzeitig das eine und das andere sein kann. Die Quantenphysik macht sowas, aber das ist natürlich jetzt hier ein klassisches Beispiel. Gehen wir jetzt noch einmal zurück zu unserer Festplatte, weil ich Ihnen jetzt erklären möchte, was eigentlich dort die Magik der Quantenmechanik ist. Ich habe jetzt gerade eben gesagt, wir wollen jetzt hier Informationen abspeichern als kleine Magnete, einzelne Atome, die rauf oder runter stehen. Und wenn ich von der klassischen Physik herkomme und klassische Informationen abspeichert, dann könnte diese Festplatte zum Beispiel alles Einsen haben, wo diese Magnete alle nach oben stehen, alles Nullen haben, wo alle diese Magnete nach unten stehen, oder natürlich irgendeine andere Kombination. Und was die Quantenmechanik Neues liefert, ist das, dass es nicht das eine oder das andere ist, sondern alles gleichzeitig. Und das war der berühmte österreichische Physiker Schrödinger, der zum ersten Mal auf dieses Phänomen hingewiesen hat und gesagt hat, dass das ganz seltsam ist. Er hat damals auch gesagt, die Seltsamkeit erkennt man daran, das würde bedeuten, dass es gleichzeitig das eine und das andere ist, dass ich eine Katze haben könnte, die gleichzeitig lebend und tot ist. Und ich glaube, wenige von uns haben das in der Natur jemals gesehen. Also Quantenphysik liefert hier Dinge, die ganz seltsam sind. Das sind genau die Sachen, die man jetzt im Labor testen kann, diese Gleichzeitigkeit, diese Verschränkung. Und wenn ich dann über den Quantencomputer rede, dann werden wir genau davon reden, dass wir so kleine Schrödinger-Katzen bauen, die gleichzeitig lebend und tot sind. Aber in unserem Fall sind es halt kleine Magnete, die gleichzeitig rauf und runter stehen und in dem Sinne für uns im Quantencomputer sind. Jetzt werden Sie fragen, das ist ja recht schön und klingt sehr obskur, aber was bringt's? Okay? Jetzt habe ich hier ein ganz ein einfaches Beispiel erläutert, wo man sieht, was es bringt. Nehmen Sie mal an, Sie hätten 300 Quantenmagnete vor sich. 300 ist jetzt keine große Zahl. Also wenn Sie einen Computer hätten mit einem Speicher, nur mit 300 Speicherzellen, dann würden Sie sagen, der ist wahrscheinlich von den 30er Jahren oder 20er Jahren oder sowas von der Art, aber sicher nicht von heute. Wenn Sie einen Quantencomputer haben, wo Sie 300 solcher Quantenspeicher haben, dann kann der gleichzeitig 2 hoch 300 Zustände darstellen. Das heißt also, wenn Sie einen klassischen Computer bauen wollen, der gleich viel Speicherplatz hat wie ein Quantencomputer mit 300, dann brauchen Sie 2 hoch 300 Atome. Jetzt werden Sie fragen, wie viel sind denn 2 hoch 300 Atome? 2 hoch 300 Atome ist das, wenn Sie das gesamte uns sichtbare Universum, alle Galaxien, was da draußen sind, jedes von diesen Atomen zählen, dann ist es ungefähr 2 hoch 300. Wenn Sie also einen Computer bauen wollten, der gleich viel speichern kann wie die 300 Quantenbits in einem Quantencomputer, dann müssten Sie jedes Atom hier im sichtbaren Universum überreden, Teil von Ihrem Computer zu sein, den Sie dann schreiben und auslösen werden und so weiter. Und ich glaube, Sie sehen, dass das nicht leicht möglich ist. Sie müssten mir alle Ihre Atome leiden, dass ich draußen einen Computer bauen kann. Vielleicht haben Sie da was dagegen. Wir sehen, dass da ein Quantencomputer mit 300 Quantenbits offenbar etwas liefert, was ein klassischer Computer offenbar nicht kann. Und in dem Sinne heißt es, das ist riesig, dieser Speicher, dieser Quantenspeicher, und es geht darum, dann auszunutzen. Manche von Ihnen werden jetzt glauben, das kann jetzt ganz naiv, aber es braucht ganz komplizierte Algorithmen, dass man das dann eigentlich wirklich schafft. Es war der berühmte Physiker Richard Feynman, der vor einigen, vielleicht jetzt 30 Jahren zum ersten Mal gesagt hat, was wir daraus schließen sollen, aus dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ist das, dass die Physiker eigentlich extrem hart tun, quantenmechanische Rechnungen zu machen. Denn wenn ich eine Festplatte, eine Quantenfestplatte rechnen wollte als klassischer Computer, wird es nie einen Computer gehen, einen klassischen Computer, der das für mich da richtig simulieren könnte. Und er hat dann gesagt, eigentlich sollte man die Sache umdrehen. Wenn wir einen Quantencomputer an eine solche Quantenfestplatte bauen könnte, dann wäre das offensichtlich ein unglaublich mächtiger Computer, der viel mehr könnte als ein klassischer Computer. Also wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir diese Schrödinger-Katzen vielleicht künstlich im Labor erzeugen. Es ist experimentell sehr schwierig, aber muss man eben daran arbeiten, um etwas zu bauen, so Quantum Devices, Quantencomputer oder Simulatoren, wo man vielleicht jetzt mit Quantenmechanik dann vollkommen neue Probleme löst, weil diese paradoxen Eigenschaften der Quantenmechanik uns eben da Dinge erlaubt und gibt, die man vielleicht in unserer Welt der Klasse Physik nicht können. Deswegen ist die Frage, wie kann man das bauen? Aber Sie sehen, das ist der Traum, okay? Man möchte so Schrödinger-Katzen bauen, die gleichzeitig tot und lebend sind. Und jeder von uns weiß, bei einer Katze ist es sehr schwierig. Wir wollen also hier ganz, ganz kleine Schrödinger-Katzen bauen, die nur vielleicht jetzt einige Quantenbits beinhalten. Und dann hoffen wir, dass wir Chance haben, das zu tun. Und genau das passiert momentan im Labor. Also wir bauen keine Schrödinger-Katzen, sondern irgendwie so Schrödinger-Kittens, würden die Amerikaner da sagen. So ganz, ganz kleine mit ein paar Quantenmagnete und das ist die momentane Spielwiese. Vielleicht irgendwann einmal werden sie so groß wie ausgewachsene Katzen, aber ich möchte meine Pensionierung nicht auf dem aufbauen. Ja. Jetzt ist die Frage, was muss man tun eigentlich, um das zu machen? Ich habe Ihnen gerade jetzt den Quantenspeicher erklärt und dass der eigentlich unglaublich mächtig ist. Man muss jetzt noch Operationen ausführen, wie bei einem klassischen Computer, der natürlich jetzt hier meine Nullen und Einsen manipuliert und da muss man sogenannte Quantengatter machen. Und da muss man dann Sachen machen, zum Beispiel auf dieser Blochkugel, die ich erklärt habe, da muss jetzt man solche Rotationen von diesen Quantenbit, dass ich als Null eine Überlagerung von Null und Eins machen, Dinge von der Art oder kontrollierte Quantengatterverschränkung machen. Das sind Dinge, die extrem kompliziert sind, die man erst im Labor gelernt hat zu machen während der letzten paar Jahre und das ist die Grundlage dessen, dass man so Computer baut. Mit meinem Kollegen Ignacio Sirac habe ich vor 15 Jahren eine Idee gehabt, wie man einen solchen Quantencomputer baut. Das war eigentlich damals die erste konkrete Idee. Und zu unserer großen Freude haben Experimentalphysiker das aufgegriffen und während der letzten 15 Jahre hat es jetzt tolle Entwicklungen gegeben. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Beispiele davon zeigen, die das jetzt illustrieren und was dort die Grundideen sind, wie wir uns gedacht haben, dass man das bauen könnte. Aber natürlich nützlich momentan ist es noch nicht, aber es zeigt die Grundkonzepte, dass die Grundidee richtig ist und vielleicht aus diesen kleinen Katzen dann einmal große Katzen, wenn wir ihnen nur entsprechend lange Zeit geben. Die Grundidee ist eigentlich hier dargestellt. Der Rainer Platt, was der macht in seinem Labor, ist das, der hat gelernt, wie einige Physiker vor ihm, dass er einzelne Atome, sind so, die sogenannte Ionen sind, die kann man speichern. Und das Foto, was Sie da drüben sehen, ist tatsächlich eine Kette von einzelnen Ionen, von einzelnen Atomen. Und jedes von diesen einzelnen Atomen ist jetzt genauso ein kleiner Magnet, den ich Ihnen gesagt habe. Also jeder von denen hat einen Spin, einen Elektronenspin, der rauf oder runter stehen kann und der quantenmechanische Eigenschaften hat und all diese Dinge tut, wie gleichzeitig Nullen und Einsen abspeichern. Deswegen geht es darum, eine solche Ionenkette zu manipulieren. Und wir sind da mit Ideen drüber gekommen, wie man mit einem Laser, so ähnlich wie ein Laserpointer so, ich kann das spiegelt jetzt hier nicht richtig, kann ich das hinzeigen auf einem und kann dort mein Quantenbit drehen und das manipulieren. Oder dann kann man zum Beispiel hergehen, diese Ionenkette schwingt, wie Sie da sehen. Das kann man dazu verwenden, um solche Gatteroperationen zu bauen. Also wir sind mit Ideen rübergekommen, wie man so einen Quantencomputer implementieren können mit einer solchen Ionenkette. Und im Labor schaut es jetzt hier so aus. Das ist also nicht etwas, was Sie in Ihre Tasche stecken, wie Ihr Smartphone. Vielleicht wird es mal kleiner, aber das eigentliche Ding ist natürlich in dem großen Ding in der Mitte drinnen. Da lebt der eigentliche Quantencomputer. Und ich möchte Ihnen jetzt gerade ein paar Dinge zeigen, wie diese Sachen im Labor ausschauen und was die Visionen sind. Man kann solche Ionenketten von unterschiedlicher Länge machen. Man möchte die dann vernetzen, wie sie auf der rechten Seite dastehen. Und oben ist die Liste der Experimentalphysiker bei meinem Kollege Rainer Platt, dann Dave Wineland, der hat den Nobelpreis im Herbst erhalten. Nicht für den Bau des Quantencomputers, sondern für die Vorstufe von diesen ganzen Dingen. Und der hat zum Beispiel die genauesten Atomuhren aufbauen, die diesen Quantencomputer macht. Momentan ist das Ganze im Labor so, dass es wie eine Maschinensprache ist, eine Quantencomputer-Maschinensprache, die man jetzt da programmieren kann. Und mit Rainer Platt haben wir da viele Dinge entwickelt und ich möchte Ihnen jetzt vielleicht ein paar Dinge zeigen. Teleportation war eine von den Sachen, Sie sehen da 2004 drunter. Und jetzt habe ich eine Folie hineingetan, die der aktuellen Arbeit entspricht. Der Rainer Platt momentan im Labor ist in der Lage, auf so ungefähr vielleicht 6 Quantenbits oder 12 Quantenbits oder sowas, bis zu 150 solcher Operationen auszuführen. Für uns als Physiker ist das extrem begeisternd, weil das eine ganz tolle und große Sache ist. Ich muss aber gleichzeitig ehrlich zugehen, wenn Sie dann mit Computerwissenschaftlern reden, was die wirklich auf einem Quantencomputer laufen lassen wollen, dann sieht es eher in der Gegend von 1 Million Operationen. Und Sie sehen, wir sind stolz, momentan 150 machen, von der Million sind wir leider noch weit entfernt. Wird noch einige Zeit dauern, aber vor 10 Jahren haben wir nicht einmal eine geschafft. Und jetzt schaffen wir 150. Also wenn es so weitergeht, dann vielleicht nicht schlecht. Skalierbarkeit, die Frage ist, kann man so Chips bauen? Und ich habe hier ein Beispiel, wo Sie so sehen, wie man sich vorstellt, dass man so Ionen, sehen Sie, wie die da rumflitzen in diesem ganzen Ding, dass man die so rumbewegt und all diese Operationen drauf macht. Das sind so Quantencomputer-Chips, wie sie momentan konstruiert werden in den Labors und wie sie zum Teil schon existieren, wo man dann hofft, dass vielleicht in Zukunft einmal ganz ein großes Ding rauskommt, wo man nicht nur kleine Schrödinger-Kätzchen hat, sondern eben große Schrödinger-Katzen, die da gebaut werden. So, ich habe jetzt noch ein paar Folien hier zum Abschluss über Quantensimulatoren mit optischen Gittern. Das ist auch ein Vorschlag, der von uns gekommen ist. Hier sehen Sie im Hintergrund einzelne Atome. Das ist ein Bild von Immanuel Bloch, das in München ist. Unsere Idee dahinter ist, das zu machen, was man hier mit Bonbons sieht in einem Eierkarton. Jeder von Ihnen weiß, was ein Eierkarton ist und was Bonbons drinnen sind. Die Idee ist jetzt das, den Eierkarton zu ersetzen durch Laserlicht, das aus einem Eierkarton für einzelne Atome macht. Kann man machen im Labor und Experimentalphysiker können halt einzelne Atome abspeichern in Eierkartons, die von Licht gemacht werden und sehr viele von denen gleichzeitig. Die Grundidee ist so ein bisschen erklärt, man hat so gegenlaufende stehende Welle, baut sich ein Eierkarton, wo man einzelne Atome hineintut und die kann man jetzt verwenden als Quantenbit und ich möchte Ihnen jetzt gerade einmal zeigen, wie so ein Experiment ausschaut. Sie sehen, das passt tatsächlich nicht in die Hosentasche rein. Das sind meine Kollegen, mit denen wir das zusammen machen, Emanuel Bloch, also ich bin links, Emanuel Bloch in München, der unglaubliche Experimente macht in dem Kontext hier, mit dem wir jetzt hier zusammenarbeiten. Wir haben jetzt einen ERC Synergy Grant, wir sind die ersten Österreicher und ich war das im ersten Team dabei, die solche Dinge da tun. Ehud Altmann vom Weizmann Institut und Jean Dalibard vom Collège de France in Paris. Wir sind jetzt ein Team, das an diesen Dingen da baut. Und jetzt habe ich gerade ein paar Fotos vom Emanuel Bloch hier zusammengestellt, die möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen, weil die, glaube ich, besonders amüsant sind. Hier ist also diese Quantenmaterie, die jetzt da durch Psi, die Wellenfunktion, dargestellt wird. Und was Sie jetzt hier sehen, sind einzelne Atome, die man dann drinnen auffangen kann in diesem Eierkarton, die wir überreden möchten, jetzt hier ein Quantencomputer zu sein. Wenn Sie da hinein fokussieren mit dem Mikroskop, dann sehen Sie jetzt wirklich da die einzelnen Atome. Man kann die ganz regelmäßig anordnen, so wie es da ist. Man kann dann mit dem Laserlicht dann draufscheinen und die überreden, dass sie vielleicht für uns einen Quantencomputer spielen und diese Dinge passieren jetzt. Sie sehen, das sind so Ketten von einzelnen Atomen, die man machen kann. Man kann da wirklich Atom pro Atom so diese Dinge zusammenbauen, um dann eben sich irgendwie Gebilde zu bauen, eben einen Quantencomputer oder sonst was. Also man hat hier Kontrolle über einzelne Atome. Der letzte Nobelpreis, der erzeugt worden ist, war genau die Kontrolle über einzelne Atome und einzelne Photonen, der im letzten Herbst vergeben worden ist. Das ist die Stufe sozusagen obendrauf als die nächste Generation. Und jetzt bin ich auch schon bei meinem letzten Bild. Das ist meine Arbeitsgruppe. Das ist jetzt hier im September. Die ändert sich dauernd. Das sind alles extrem motivierte Leute, mit denen wir arbeiten. Und natürlich in Innsbruck jetzt insgesamt so, glaube ich, an die 80 Quantenphysiker, die an diesen Dingen in unterschiedlicher Art und Weise da bauen. Und wir finden es extrem spannend, denn ich muss Ihnen sagen, wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, wo wir heute sind, wäre ich nie so optimistisch gewesen, wie es heute den Tatsachen entspricht. Und das ist eben diese tolle Kombination von einerseits experimentellen Fortschritten und auf der anderen Seite, dass wir als Theoretiker auch so Konzepte und Ideen haben, die man dann auch letztendlich in das Labor hineinbringt. Mit dem möchte ich mich jetzt hier bedanken.
Ja, herzlichen Dank. Schauen ja aus wie ganz normale Menschen, gar nicht verrückt, oder?
Ja, Sie müssen es erst kennenlernen.
Okay. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, damit ist die Diskussion eröffnet. Wer wird heute das Eis brechen? Wer mag die erste Frage stellen? Wie immer kommt die Warnung dazu, wenn Sie es nicht tun, tue ich. So, bitte sehr, wenn Sie es kurz aufs Mikrofon warten. Augenblick, kommt schon da.
Wenn man das Mooresche Gesetz überträgt auf das, was Sie gesagt haben, in 10 Jahren von 1 auf 150 Operationen, dann haben wir in, sage ich, 100 mal 100 mal 100, also in 30 Jahren oder in 20 Jahren 1 Million Operationen, die sozusagen Computermenschen eigentlich haben wollen.
Ich bin mir nicht sicher, dass das Mooresche Gesetz auch gilt für Quantencomputer. Es wäre sehr zu hoffen, genau in dem Sinne. Und manche Leute sind auch so optimistisch, dass sie genau solche Dinge da sagen. Also ich glaube, jetzt warten wir so mal ab, was rauskommt. Und aber man kann optimistisch sein, glaube ich. Ja. Ob es dann in 20 Jahren so weit ist oder in 50, das wissen wir nicht. Aber ich muss vielleicht noch was hinzusagen. Nämlich wir als Physiker sehen es nicht als das Ultimative an, dass wir jetzt hier unbedingt den größten Quantencomputer jetzt da bauen wollen. Wir finden es auch ganz besonders spannend, dass am Wege, dass man immer einen größeren Quantencomputer baut, man eigentlich die Quantenmechanik, die die Grundlage all dieser Dinge ist, auf einer vollkommen neuen Ebene testet. Nämlich, ob die Quantenmechanik auch für immer größere Objekte eigentlich gültig ist. Und wir würden es genauso spannend finden, wenn einmal wir in 20 Jahren draufkommen, dass vielleicht die Quantenphysik, die wir heute glauben, richtig ist, vielleicht falsch ist. Und wir mit dem Quantencomputer als ein Werkzeug draufkommen, dass es so der Fall ist. Also ich sehe das Ganze als eine Win-Win-Situation. Wenn die Quantenphysik auf irgendeiner Ebene mal falsch ist, und es kann durchaus sein, dass sie das ist, dann wird der Quantencomputer das Werkzeug sein oder eines der Werkzeuge sein, das herauszufinden. Und auf der anderen Seite, wenn die Quantenphysik dann auch noch stimmt, bei dieser Million Rechenoperationen, dann haben wir einen ganz tollen Quantencomputer, der nützliche Dinge tut. Also wir sehen das so als eine Win-Win-Situation. Aber eigentlich hätte man es lieber, wenn es irgendwann einmal nicht funktioniert, weil dann wäre neue Physik vorhanden und dann wird es besonders spannend wieder.
Bitte. Okay, eine Frage. Und zwar, Sie haben von riesigen Möglichkeiten gesprochen von den Speicherkapazitäten. Ja? Wie schaut es eigentlich aus mit den Algorithmen? Also, oder was machen diese Operationen, von denen Sie gesprochen haben? Kann man damit rechnen?
Gut, ein Quantencomputer, es wird nie ein Computer sein, der halt Word oder irgendwie sowas schneller macht. Okay? Sondern um diese Eigenschaften der Quantenphysik auszunutzen, das funktioniert nur bei ganz speziellen Algorithmen. Und ich möchte vielleicht ein Beispiel davon erklären, was eigentlich am Anfang die große Killer-Applikation war, Faktorisieren von Zahlen. Das würden nämlich alle Geheimdienste gerne tun. Da könnte man nämlich Code entschlüsseln. Physiker sind normalerweise an dem jetzt nicht so sonderlich interessiert, aber es ist eine der ganz großen Anwendungen. Und am Anfang hat der Quantencomputer diesen großen Hype erlebt. Können wir sowas bauen, dann können wir zum Beispiel alle Codes knacken. Und dann wird das Ganze natürlich für gewisse Gruppierungen von Leuten sehr interessant. Aber ich möchte jetzt vielleicht eher, das ist eine ultimative Sache, da braucht man wirklich diese Millionen Rechenoperationen, das zu tun, wo wir weit entfernt sind. Also wir sind nicht nützlich in dem Kontext momentan. Aber ich glaube, ich möchte erklären, wie ein solcher Quantenalgorithmus jetzt eigentlich funktioniert, in dem Sinne, worauf es eigentlich hier drauf ankommt. Manche von Ihnen werden sich daran erinnern, dass Quantenphysik etwas ist, dass die Quantenphysik nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn ich dann Messungen mache, an einem System Resultate liefere. Also wenn ich mein Quantenbit habe, das eine Überlagerung von rauf und runter ist, und ich stelle die Frage in das quantenmechanische System, bist du ein Spin oben oder Spin unten, dann liefert er mit zum Beispiel 50% der Wahrscheinlichkeit oben, 50% unten. Das heißt, die Frage, wie kann ich jemals einen Computer bauen, der auf solchen Dingen aufbaut? Aber die Faktorisierung von Zahlen ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür in dem Sinne. Wenn Sie eine Zahl hernehmen wie 15, also jeder von uns kann das noch faktorisieren, 15 ist 3 mal 5. Wenn Sie diese Zahl jetzt immer größer wählen, dann tun sich unsere klassischen Computer immer schwerer, das zu rechnen. Und wenn Sie Verschlüsselung heute machen von irgendwelchen Zahlen, dann können Sie eine so große Zahl nehmen, dass ein klassischer Computer vielleicht länger als die Lebensdauer des Universums braucht, um auf unseren existierenden Computern sowas zu faktorisieren. Ein Quantencomputer würde das im Prinzip schaffen, das zu faktorisieren. Aber ein Quantencomputer funktioniert jetzt folgendermaßen. Wenn ich einen Quantencomputer frage, kannst du mir die Faktoren sagen von 15, dann würde er vielleicht jetzt drei Rechnungen machen und einmal würde er sagen 3 mal 5, einmal würde er sagen 4 mal 6 und einmal noch was anderes. Aber ein klassischer Computer, wenn ich ihm die drei Dinge zur Auswahl anbiete, der könnte sofort die richtige Lösung rausführen, weil nämlich das Multiplizieren von Zahlen ist etwas, was ein normaler Computer extrem schnell und extrem gut kann. Aber auf den Vorschlag draufkommen kann er nichts, das kann aber ein Quantencomputer. Also in dem Sinne sind diese Quantenalgorithmen von ganz, ganz spezieller Art und Weise, wo man wirklich diese sozusagen Killer-Quantenapplikationen da einsetzen kann. Also Word wird sicher nicht schneller laufen auf einem Quantencomputer, aber für ganz bestimmte Dinge, auch diese Simulationen, für einen Physiker ist es eine total aufregende und spannende Sache. Also man wird seiner Oma nächstes Jahr keine Quantencomputer zu Weihnachten kaufen, weil sie damit interessante Dinge tut. Es wird wahrscheinlich lang Spezialisten und speziellen Anwendungen vorbehalten bleiben.
Okay, bitte.
Jetzt ganz prinzipielle Frage. Sie haben erwähnt, dass es für Sie interessant ist, der Quantencomputer als Objekt, um sozusagen immer größere Objekte auf ihre Wellennatur zu untersuchen. Mhm. Jetzt ist es so, dass es irgendwie diesen Begriff gibt und der ist mir nie ganz klar geworden. Vielleicht könnten Sie das versuchen zu erklären, und zwar das Dekohärenzprinzip, ab dem ja irgendwann die Welleneigenschaft zusammenbricht. Offenbar. Ist das möglich, das irgendwie zu beschreiben, weil das ja recht wichtig ist? Es wird ja in esoterischen Kreisen zum Beispiel sehr viel davon geredet, dass alles quantenmechanisch verschränkt ist, bla bla bla. Und das Dekohärenzprinzip spricht ja dagegen. Und darum wäre es sehr interessant zu wissen, was da dahinter steckt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und eine, glaube ich, ganz entscheidende Frage. Wenn Sie sich fragen, warum schafft es der Rainer Blatt, einen kleinen Quantencomputer zu bauen, der in kleinen Ausmaß funktioniert? Der Grund ist einfach der, das beruht auf mehreren Dingen, aber unter anderem auch das, bei einem quantenmechanischen System, der Quantencomputer, der da drinnen ist, muss man in der Lage sein, diesen Quantencomputer vollkommen von seiner Umgebung zu isolieren. Wenn Sie nämlich eine Überlagerung haben von 0 und 1 und Sie isolieren den quantenmechanischen Computer nicht richtig von seiner Umgebung, dann ist es so, dass die Umgebung mit ihren Streufeldern quasi versucht, diese Quantenbits auszumessen. Die rüttelt also an diesen Quantenbits. Und indem sie das tut, wird aus einem Quantenbit, nämlich sozusagen, wir nennen das einen reinen Zustand, der eine Überlagerung ist, von oben und unten, gleichzeitig 0 und 1, wird dann ein klassisches Gemisch, das ist gleichzeitig mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% entweder 0 oder 1. Das heißt also, die Isolation des Computers ist eine ganz entscheidende Sache. Und das ist in der Praxis eine extrem komplizierte Sache. Und wenn Sie zum Beispiel keine Schrödinger-Katze jetzt, wenn Sie da runtergehen, sehen, die gleichzeitig lebend und tot ist, hängt es damit zusammen, dass diese Katze, eine richtige Katze, natürlich atmet. Sie ist eingebettet in Luft, in einer Umgebung. Und diese Umgebung, die macht Dekohärenz auf dieses quantenmechanische System. Dekohärenz killt also die Schrödinger-Katze. Und der Rainer Platz, wenn er seinen Quantencomputer baut, der stellt sicher eine vollkommene Isolierung von seiner Umgebung. Da darf dürfen keine anderen Atome drinnen sein, die jetzt streuen an dem Ganzen oder solche Dinge tun. Er muss das vollkommen isolieren. Und wenn er das vollkommen isoliert, in dem Sinne ist er in der Lage, so kleine Schrödinger-Katzen zu machen. Also Dekohärenz ist einfach mangelnde Isolierung von der Umwelt. Wir alle leben in einer Umwelt, deswegen sind wir jetzt keine quantenmechanischen Objekte und keine Schrödinger-Katzen. Aber man kann sie, wenn man es vollkommen isoliert, machen, und das ist eben Dekohärenz. Ja? Also Quantenmechanik in dem Sinne gilt nur, wenn Sie vollkommen isolierte Systeme bauen. Und das kann man erst jetzt.
War aber ein netter Einwand. Es ist, wurde ja schon die Homöopathie auch mit der Quantenmechanik oder Quantenphysik erklärt. Gibt es natürlich sehr viel Esoterisches, was da hineinspielt mittlerweile, die sich oder sehr viele Bereiche, die sich eigentlich das Thema Quantenphysik sozusagen unter den Nagel reißen.
Ja, das passiert natürlich immer so, weil Quantenmechanik ist sehr paradox eigentlich, natürlich, was da passiert. Man muss da als Quantenphysiker natürlich immer sehr aufpassen in dem Kontext. Es ist immer die Frage, verstehen wir als Quantenphysiker jetzt wirklich die Quantenmechanik sehr tiefgehend, dass wir sagen, eigentlich gibt es da keine offenen Fragen mehr. Wir finden auch viele von diesen Sachen, gerade in der Quantenphysik, eigentlich sehr, sehr seltsam und so. Und indem man einen Quantencomputer baut, habe ich schon vorhin gesagt, tut man das Ganze jetzt auch irgendwie testen. Persönlich glaube ich zum Beispiel durchaus, dass auf irgendeiner Ebene mal diese Grundkonzepte, auf denen wir aufbauen, mal vielleicht falsch sind. Wir hoffen das sogar, wie ich eben da erwähnt habe. Aber ich glaube, esoterisch in dem Sinne ist es nicht. Denn wir machen hier ganz konkret Experimente, wo wir ins Labor hineingehen und letztendlich diese Dinge da testen. Und wir können alles vorhersagen, was da passiert. Wir können es ausrechnen und so. Die Frage ist natürlich immer das, wenn man etwas ausrechnen kann, hat man es damit auch verstanden? Nicht unbedingt, aber ausrechnen können wir es. Ja. Wir können alles ingenieren und genau vorhersagen, wie das Ganze ist. Ich möchte aber nicht die Behauptung jetzt machen, dass wir jetzt Quantenmechanik wirklich in dem Sinne echt verstanden haben. Wir können sie sehr gut anwenden, aber etwas lernen werden wir wahrscheinlich am Weg, wenn wir diese Dinge da tun noch. Ja.
Okay, bitte.
Ich hätte eine Anschlussfrage. Ich spiele jetzt einmal den Advocatus Diaboli. Wenn man sagt, der Quantencomputer muss komplett isoliert sein, damit er die Dekohärenz verhindert. Das Universum als Ganze ist ja auch irgendwie ein geschlossenes System. Warum funktioniert dann das im Universum nicht als Ganzes?
Sie werden jetzt schmunzeln an dieser Stelle. Es gibt sehr berühmte Physiker, die die Wellenfunktion des Universums hinschreiben und die würden genauso argumentieren, wie Sie jetzt gesagt haben. Vielleicht ist das gesamte Universum ein Quantencomputer, mit der durch eine Wellenfunktion beschrieben wird, die jetzt isoliert ist. Also es gibt berühmte Leute, die genau das sagen, und es gibt berühmte physikalische Arbeiten, die über die Wellenfunktion des Universums reden. Ich kann mich an folgende humorvolle Sache erinnern. Ich war an einem Nobel-Symposium, das sind in Schweden so organisierte Symposien vor einiger Zeit, wo mal jemand einen Vortrag gehalten hat über die Wellenfunktion des Universums. Und während seines Vortrages hat einer seinen Kollegen aufgezeigt und hat gesagt, wenn Sie die Wellenfunktion des Universums wissen, warum sind Sie dann nicht reich? Ja? Also, wenn man die Wellenfunktion wisst, dann wisst man sozusagen alles in dem Kontext. Es ist nicht besonders sinnvoll, denn Sie können natürlich diese Wellenfunktion jetzt nicht kontrollieren, in dem Sinne, um daraus jetzt einen Quantencomputer zu machen, sondern ein Quantencomputer oder das, was Sie hier bauen, ist immer ein kleiner Ausschnitt aus diesem ganzen Universum und es ist mit dem, dass vielleicht eine Wellenfunktion des Universums existiert und die richtige Beschreibung auch von Kosmologie ist und wie gesagt, viele machen das, ist es nicht unbedingt ein Widerspruch. Also es ist aber eine sozusagen nicht besonders nützliche Aussage, die es Ihnen erlaubt, vielleicht daraus den größten Quantencomputer zu bauen, weil dann müssen Sie auf dem Mars auch jedes Atom kontrollieren können und wahrscheinlich können wir das nicht. Also in allen praktischen Dingen sind isolierte Systeme, immer kleine Systeme, die jetzt versuchen wir gut von der Umgebung zu isolieren, auch wenn vielleicht unser Universum das größte isolierte System darstellt, wie manche Physiker das glauben.
Mhm. Da vorne gibt es noch eine Frage. Ich möchte aber auch noch dazu fragen. Es ist oft immer die Rede von der Weltformel. Man hätte so gern, oder manche Physiker hätten gerne, dass man hier die Quantenmechanik mit der klassischen Physik zusammenbringt. Aber da ist ja immer noch irgendwo so eine Linie drinnen, die man noch nicht überschreiten kann aus beiden Richtungen. Ist das richtig? Oder was ist da? What's the gap?
Ja, richtig. Ich meine, wenn Sie heute eine Vorlesung gehen als Physiker und Sie hören dann im sechsten Semester oder im fünften Semester Ihre Quantenmechanik-Vorlesung, da werden Ihnen bestimmte Postulate eingedrillt und die Vorlesungen laufen normalerweise eigentlich von der Art und Weise ab. Ihr seid alles als klassische Physiker, die jetzt klassische Mechanik gelernt haben. An der Stelle lasst einmal euren klassischen Verstand jetzt draußen beim Mantel hängen, wenn ihr in die Vorlesung hineingeht. Lernt all die Dinge, was wir jetzt euch sagen und die Frage, warum das so ist, bitte stellt es erst hinten nach, so ähnlich wie bei einem Kartenspiel, wo man vielleicht einmal die Regeln, wie man da so pokert, am Anfang lernt und dann sich hinten auch fragt, warum sind eigentlich die Regeln jetzt da so? Also so nach dieser Art geht das Ganze. Und die Sache ist jetzt eigentlich so, dass die Studenten, wenn sie diese ganzen Dinge jetzt da lernen, letzten Endes, glaube ich, später in diese Phase hineinkommen, wo man diese Dinge dann hinterfragt, um dann sozusagen dann diese grundlegenden Dinge zu stellen. Und tatsächlich ist es so, wie wir heute die Quantenmechanik unterrichten und lernen und auch lernen, dass es zum Beispiel so ist, dass wir immer denken, dass der Messapparat ein klassischer Apparat ist und dass das System ein Quantensystem ist. Und da muss offensichtlich in der Mitte ein Schnitt sein, wo für kleine Dinge Quantenmechanik gültig ist und für große Dinge ist da die klassische Physik gültig, nämlich wie wir unsere Messinstrumente auslösen. Und da gibt es extrem viele Dinge in der Physik, die sich mit Grundlagen der Quantenmechanik auseinandersetzen, die versuchen, solche Antworten drauf zu finden. Ich glaube, auf viele von diesen Dingen kann man ganz gute Antworten geben, aber so ganz hundertprozentig, jeder stimmt damit nicht überein. Also ich würde sagen, das sind sicherlich Fragen offen. Und dieser Schnitt klassische Physik, Quantenphysik, der Quantencomputer versucht genau diese Grenze da hinauszuschieben und wir hoffen dabei was zu lernen. Also wir verstehen da nicht alles, aber wir können momentan nicht die Experimente machen, die dort die richtige Frage stellen, die vielleicht das jetzt auf den Punkt bringt, dass wir wirklich fundamental etwas nicht verstanden haben. Alles, was wir momentan ausrechnen, stimmt. Ja.
Okay, das heißt, nee, versucht man sich mit dem Quantencomputer anzunähern an den Prinzipien der klassischen Physik oder versucht man da hinzukommen oder
ja, wie ist die Bewegung? Nein, im Quantencomputer ist dieser Schnitt schon drin. Dann, Sie haben ein Quantensystem, das Sie vollkommen isolieren müssen und das macht jetzt Ihre Quantenrechnung. Und dann am Schluss müssen Sie hinschauen und jetzt fragen, jedes von diesen Quantenbit, bist du oben oder unten? Das heißt, Sie machen Ihre Auslesverfahren und bei dem Auslesen wird aus dem quantenmechanischen System ein klassisches Messsignal, das wir als Nullen und Einsen dann irgendwie darstellen können auf unseren normalen Computern und dort passiert genau ein solches Interface. Aber das können wir quantenmechanisch ganz gut beschreiben. Ob wir es jetzt wirklich verstehen, ist jetzt eine andere Frage. Aber beschreiben können wir es. Wir können alles vorhersagen, was da passiert. Ja?
Bitte.
Ich habe leider keine Vorstellung, wie so ein Quantencomputer hardwaremäßig ausschauen kann. Also diese Eierschachtel, wo Sie Ihre Quantenbits speichern wollen, wie schaut sowas materialmäßig aus?
Oder also, gehe gerade mal dahin zu der Folie, die ihr das jetzt, haben wir das jetzt hier? Genau, das ist die Folie, die das jetzt ein bisschen. Also. Sie sehen links oben eine sogenannte lineare Paul-Falle. Okay? Und was man da tut, ist das, man macht so Elektronen und legt da bestimmte Spannungen an. Und man nimmt jetzt ein Einzelatom, man entfernt hier ein Elektron, damit wird es geladen, man nennt es dann ein Ion. Also ein Ion ist ein geladenes einzelnes Atom. Es geht also darum nun, elektrische Felder zu konstruieren. Und die kann man mit Wechselspannungen draußen anlegen. die in der Lage sind, ein einzelnes Atom oder ein einzelnes Ion stabil im Raum zu halten. Und genau das wird hier gemacht durch diese Elektronen. Diese Elektronen sind relativ weit weg von diesen Atomen. Also der Abstand ist ungefähr 50 Mikrometer. Das ist für uns eine extrem große Distanz. Warum ist es so weit weg? Auf diesen Elektronen haben sie immer ein bisschen Schmutz drum zum Beispiel. Und dieser Schmutz, das sind dann kleine Ladungen, die so herumkriechen und die versuchen an dem Ion da drunten zu rütteln und widerspricht genau dem, dass man die Systeme quantenmechanisch sehr gut isolieren will. Also indem man diese Elektronen sehr weit weg tut und dieses einzelne Atom im absoluten Vakuum da aufhängt, versucht man genau oder erzeugt man genau das isolierte Quantensystem, das man haben will. Jetzt vor ungefähr 20, 25 Jahren ist es zum ersten Mal gelungen, dass man so einzelne Atome, wie man sie da hat, dass man die tatsächlich speichern kann. Und die kann man deswegen speichern, weil man sie abkühlen kann, fast auf den absoluten Nullpunkt. Da hat es Nobelpreise gegeben über Laserkühlen, wo man gelernt hat, einzelne Teilchen, wie zum Beispiel hier die Ionen, abzuspeichern in solchen Fallen und gleichzeitig so herunterzukühlen, dass sie nicht aus diesen Fallen herausgehen. Das heißt, da gibt es ganz lange Technologien. Die besten Atomuhren baut man heute in dieser Art und Weise, dass man vollkommen isolierte Systeme hat. Und was wir als Quantencomputer, was die Idee war, hier war einfach das, dass wir gesagt haben, die Leute bauen diese tollen Atomuhren, wo, um diese hohe Präzision zu erreichen, sie das von dem System, von der Umgebung total isolieren müssen, um genau diese Dekohärenz zu vermeiden, die vorhin da erwähnt worden ist. Und jetzt können die aber nicht nur eines machen, sondern die können auch mehrere aneinander machen. Und das war dann der Ausgangspunkt, wo man sagt, okay, an dieser Stelle verwendet man diese isolierten einzelnen Ionen, die jetzt solche Ketten bilden, genauso wie es da drum ist, als eben ein Bauelement von einem Quantencomputer und haben dann Ideen entwickelt, wie man die manipuliert mit Lasern und Gatter macht und all diese ganzen Sachen da oben drauf. Also ein Quantencomputer in dem Sinne ist ein relativ großes Ding mit diesen Ionen, wirklich groß, das sehen Sie mit freien Augen sehr gut, aber das eine ist in der Mitte eine ganz kleine Ionenkette und das ist ungefähr 10 Mikrometer lang, was Sie jetzt hier vielleicht 10 oder 20 oder 30 Mikrometer lang, das ist so relativ groß eigentlich für quantenmechanischen Kontext, aber Sie können die einzelnen Atome oder Ionen nur deswegen auflösen, weil die an einen relativ großen Abstand haben von 3 oder 10 Mikrometer. Dadurch können Sie mit dem Laser, mit dem einen und dem anderen eben getrennt reden. Wenn die zu knapp dran wären, dann könnten Sie mit dem Laser die nicht auflösen.
Ja. Heißt das, dass man im Innern des Computers mit sehr tiefen Temperaturen arbeiten muss?
Na, das ist das Erstaunliche hier überhaupt nicht. Das ist ein Ding, das bei Zimmertemperatur funktioniert. Und die eigentlich kalte Ionenkette, die eigentliche Quantenbits hier trägt, die hat die Temperatur 0, weil sie so gut von der Umgebung isoliert ist und sie mit Laserkühlen diese Kette runterkühlen, auch wenn diese Elektronen, die herum sind, auf Zimmertemperatur sind. Aber die sind so gut isoliert, dass sie die kaum aufheizen. Ja? Gut, ich muss sagen, das ist nicht ganz perfekt, diese Isolierung. Und tatsächlich, Sie haben recht, die modernste Generation der Quantencomputer nimmt Elektronen her, wo man diese Dinge herunterkühlt, um sozusagen den Einfluss der Umgebung noch mehr zu eliminieren. Aber der Standard-Quantencomputer hier vom Rainer Blatt, den man am Bild sieht, der ist bei Zimmertemperatur. Aber die Ionenkette selber ist bei Temperatur 0, weil mit Laserkühlen man das so runtergekühlt hat und durch die gute Isolierung heizt das Ding kaum auf. Oder nicht auf.
Ist das ein Glasröhrchen? Worin befinden sich diese Ketten?
Also man macht eine Vakuumkammer, hier das ja rüben. Also hier sieht ihr diese große Vakuumkammer. Sehen Sie die? Dieses Ding ist jetzt wirklich so groß, also vielleicht 30 cm oder sowas von der Art. Und diese Ionenfalle, da sehen Sie die ganzen Fenster, wo man mit den Lasern da reinscheinen kann. Und in der Mitte ist diese Ionenfalle, die ist jetzt vielleicht so groß mit den ganzen Elektronen. Und dann ist da 10 Mikrometer da drinnen, ist diese ganz kleine Ionenkette. Also das ist wirklich ein großes Ding. Das ist ein 30 cm oder einen halben Meter großer Pott, der da steht, der im Innenvakuum hat, der vollkommen um die ganze Luft herausgepumpt hat und der das kleine Ding enthält.
Bitte.
Sie haben erst schon von diesem Übergang von Quantenphysik zur klassischen gesprochen. Was denkt man heutzutage vom Zusammenbruch der Wellenfunktion? Darf man da noch reden davon?
Zusammenbruch der Wellenfunktion, jetzt meinen Sie Quantensprünge oder was? Okay, also der Kollaps der Wellenfunktion, ja. Dieser Kollaps der Wellenfunktion, von denen Sie reden, der ist ein wesentlicher Teil, wie ein Quantencomputer funktioniert. Also, um das als ein Beispiel zu illustrieren. Wenn Sie ein Quantenbit haben, das hinaufsteht, dann ist es ein 1. Wenn es runtersteht, ist es eine 0. Und wenn es rauf und runter gleichzeitig ist, dann ist es sowas 0 und 1. Wenn Sie jetzt eine Messung machen an dem, dann werden Sie in 50% der Fälle 1 finden und 50% der Fälle 0 finden. Ja, 0 und 1 mit 50% Wahrscheinlichkeit. Und die Quantenmechanik sagt vorher, dass wenn ich zum Beispiel jetzt 1 gemessen habe, dass diese Wellenfunktion, die am Anfang eine Überlagerung war von 0 und 1, durch die Messung, indem ich ausgelesen habe, aha, du bist 1, wird die Wellenfunktion sprungartig verändert auf 1. Und all diese Dinge kann man im Quantencomputer testen. Der Quantencomputer basiert auf diesem Grundprinzip. Und diese Sachen finden täglich im Labor statt, wo man genau diese sehr seltsamen Dinge, dass durch die Messung, durch das Auslesen, was herauskommt als konkretes Resultat, ist zufällig nach den Wahrscheinlichkeiten der Quantenmechanik. Aber wenn ich zum Beispiel 1 misse, dann weiß ich genau, dieser Magnet steht jetzt mit 100% nach oben. Also die Wellenfunktion hat sich sprungartig auf eine Wellenfunktion nach oben verändert. Diese Dinge kann man testen und das ist das, was täglich hier im Labor passiert. Es ist seltsam, aber es ist so. Die Messung. Ja. An der Stelle kann ich sagen, das hat der Herr Bohr uns damals als eines der Postulate der Quantenmechanik gegeben und wir wenden diese Postulate an und sie funktionieren absolut super. Ja. Es gibt da wunderschöne Beispiele, die aber jetzt leider nicht da auf den Folien hätte ich da mitbringen sollen, die genau diesen Punkt jetzt da illustrieren. Wenn Sie jetzt fragen, warum springt es so? Ja, bei all diesen Grundlagenpostulaten der Quantenmechanik, jetzt sind wir wieder bei der Frage zurück, warum ist die Quantenmechanik so? Und wir wissen zwar, wie sie ist, aber warum, das ist immer dann natürlich, das wird dann nachher philosophisch und so. Und aber dass es so ist, das wissen wir. Ja.
It's.
Ja, ich habe einen Kollegen, den Bill Phillips, der hat den Nobelpreis für Laserkühlen erhalten. Ich habe das vorhin schon einmal erwähnt, für das Abkühlen von solchen Teilchen. Und er sagt immer, er gehört der quantenmechanischen Schule oder Religion, nennt er das an, die heißt Shut Up and Calculate. Also man soll all diese Fragen nicht stellen, aber wenn man die richtige Frage stellt, wir wissen, wie wir die Fragen beantworten, aber warum das jetzt wirklich ist, auf einer sozusagen tieferen Ebene, wie Sie das jetzt hier fragen, wissen wir eigentlich momentan nicht, aber die Frage beantworten können wir.
Bitte. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema zum Verstehen. Ein Teil von meiner Frage ist jetzt, glaube ich, schon beantwortet worden. Das wäre, wie erfolgt jetzt da der Input und der Output? Weil man so Information, wo er Information verarbeiten will, reinbringen. Aus meinem laienhaften Verständnis ist das ein NMR mit Highspin und Lowspin, so irgendwie. Mhm, und dann muss ich es wieder rausbringen, vielleicht
kann ja, ich genau.
Erklären. Oder ein Beispiel für irgendeine Rechnung.
Ja. Nein, das ist vollkommen richtig. Also das ist ein extrem wichtiger Punkt, den Sie da bringen. Ich habe beim Quantencomputer die Quantengatter und Speichern, all diese Dinge betont. Ich habe nicht gesagt, wie man das Ding am Anfang initialisiert. Wenn Sie einen Quantenalgorithmen haben, Algorithmus haben, dann müssen Sie am Anfang als Anfangszustand, das ist Teil von diesem Quantencomputerprogramm, einen bestimmten anfänglichen Zustand präparieren. Und zum Beispiel würde es heißen, dass Sie das erste Quantenbit in den Zustand bringen, so raufzeigen, das nächste vielleicht runter, das andere in den Überlagerungszustand. Und als Teil von dieser ganzen Toolbox, die man hat, den Quantencomputer zu betreiben, kann man jeden Anfangszustand, den man haben möchte, eigentlich präparieren. Also der Quantencomputer-Algorithmus sagt einem, was man präparieren muss. Und wir haben die Werkzeuge, genau dieses einzelnen Quantenbit so einzustellen in jedem Zustand, den man da jetzt eigentlich haben will. Und die Art und Weise, technisch gesagt, wie das funktioniert, ist sogenanntes optisches Pumpen, nennt man das, wo man genau in der Lage ist, zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, mein erster Spin soll im quantenmechanischen Zustand 0 sein, der zweite 1, der dritte 0, dann haben wir genau eine Sequenz von Laserpulsen, die man da drauf scheinen, ersten, zweiten, dritten, die genau die richtige Einstellung von diesen Dingen macht. Und dann kommen die Gatteroperationen, also der Quantencomputer, der Quantenalgorithmus, der dann all diese magischen Dinge macht. Und es funktioniert so ähnlich wie dieses Laserkühlen und ist Teil von dieser ganzen Toolbox. Und am Ende, über das haben wir schon gesprochen, muss man dann eine Messung machen, wo man dann wirklich zum ersten hingeht und fragt, bist du oben oder unten, bist du 0 oder 1? Beim zweiten bist du 0 oder 1 und dann bekommt man mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten hier einem seine Antwort heraus, als ein klassisches Messsignal, wie wir das Ganze, ja, was wir da messen und die Frage, die wir da stellen.
Sie haben am Schluss so eine Folie gehabt, wo die Quanten durch diese grünen Zonen gelaufen sind. Das hat mich ein bisschen an einen Rechenschieber erinnert.
Oder Quanten durch die grünen Zonen gelaufen sind. Da bin
ich ziemlich am Ende.
Das da links jetzt. Ja, okay. Die Frage ist, wie kann man einen großen Quantencomputer bauen? Und das ist eine mögliche Antwort, um das nochmal zurückzugehen, vielleicht zur Folie, die da als vorher war. Der Rainer Platt, was er momentan baut, ist diese ganzen Ionenketten, wie Sie es links sehen. Das ist im Labor drunten, da macht man so lange Ketten. Aber man kann nicht Ketten bauen, die 1 Million Ionen haben, oder? Wir wollen ja 1 Million am Schluss haben. Also so wird man das nicht erreichen. Wie macht er das jetzt? Ja, man macht es zum Beispiel so, indem man hergeht und so irgendwie also Chips baut. Man sieht es auf der linken Seite da drunten, wo man so Zonen hat, wo man die einzelnen Ionen reintut. Und wenn ich das Ion 1 mit dem Ion 807 reden lassen will, dann hole ich mir das raus und das andere raus und bewege sie zusammen, mache meine Operationen und dann bringe ich sie wieder zurück. Und dieses grüne Etwas, von dem Sie da sagen, was ist das? Das ist jetzt genau, wo man solche Ionen eincheckt. Jedes von diesen Ionen hat seinen eigenen Platz. Und wenn ich darauf eine Operation machen möchte, eben zwischen 1 und 807 oder sowas, dann hole ich 1 und 807 aus der Speicherzelle raus, bringe sie zusammen, mache meine Quantenoperation und dann bringe ich es wieder zurück. Und im Labor funktioniert das eigentlich schon relativ gut. Aber das ist eine große Herausforderung, wenn Sie so Chips machen. Momentan macht man so kleine Chips für die Dinge. Hat man 1 Million Kabel, die nach außen geht, ja, und die man dann mit einem klassischen Computer ansteuern muss. Und das sehr an die Grenzen der momentanen klassischen Computerei stößt, solche Dinge überhaupt da steuern zu wollen. Aber im Quantencomputer, ja, jedes Ion hat sein Häuschen, wo es drinnen sitzt. Und wenn man es braucht, dann holt man es raus, um mit ihm quantenmechanisch zu reden.
Okay, bitte.
Ich will nochmal zurück sozusagen zu dieser Dekohärenzproblematik oder anders gefragt. Muss man sich so vorstellen, man hat es ja jetzt hier auch so gesehen, im Prinzip ist jeder Kontakt einer Elektronenwolke mit einer anderen oder jeder Austausch von Photonen ist eine Messung. Ist das
ja,
so?
Ja, ist richtig, ja.
Also es geht überhaupt in gar keinem Fall, das ist ja eines der Probleme von der Interpretation laut Bohr, dass ja Leute meinen, muss ein Bewusstsein dahinter sein, ne? Weil das hört man dann immer so, eben Aufmerksamkeit muss auf ein Objekt gerichtet werden und dann auf einmal kollabiert die Wellenfunktion. Es ist jede Form von Photoneninteraktion, die eine Messung ist. Wurscht, ob sie jetzt
dem Sinn ist richtig, genau.
Aus also, der Sonne kommt? Oder?
Ja, ist richtig. Also es ist die Isolation des Systems, ist die Voraussetzung, dass diese Kohärenz bleibt. Und jegliche Wechselwirkung mit der Umgebung, ob wir die jetzt bewusst wahrnehmen oder nicht, ob wir jetzt eine absichtliche Messung machen oder ob sie sozusagen ungewollt passiert, ja, wie diese Dekohärenz ist, wie eine ungewollte Messung, könnte man quasi sagen, die wird die Kohärenz, also die Überlagerungszustände, von denen wir reden, dann letztendlich zerstören und den Quantencomputer zum klassischen Computer machen.
Mhm. Und wenn Sie jetzt Atome zusammenführen, was geschieht dann? Also
ja, wenn wir Atome zusammenführen, dann werden diese Atome, indem man alles kontrolliert bei diesen Atomen. Diese Atome sind kontrolliert bis in die kleinste Kleinigkeit. Der interne Magnet ist vollkommen kontrolliert, der Bewegungszustand wird vollkommen, die sind auf Temperatur null. Wir können das wirklich beschreiben, wir müssen es vollkommen kontrollieren bis auf das letzte Quant herunter. Wenn Sie das nicht schaffen, dann haben Sie einen klassischen Computer und Sie haben Dekohärenz. Aber wenn Sie alles kontrollieren können, die Bewegung der Atome, wenn Sie die so rumschatteln, wie Sie die da drum rumflitzen sehen, ist es total kontrolliert. Wenn Sie dann den kleinsten Fehler machen, dann hätten Sie eine falsche Phase drauf, dann wäre das Dekohärenz und Ihr Quantencomputer wäre tot. Ja. Es ist also wirklich die Möglichkeit der Kontrolle bis zum letzten Quant herunter, die die Voraussetzung ist. Und der letzte Nobelpreis an Dave Wineland und Serge Roche war genau, wenn Sie das dort lesen, das war für die Achievement, also für das Erreichen von Quantenkontrolle auf dem Ein-Quant-Level. Und das ist hier die Voraussetzung für diese ganzen Sachen. Ja. Ja, Sie haben recht. Ja.
Dahinter. Nun, offenbar wird vorausgesetzt, dass das jeder versteht. Wie definiert sich Temperatur bei einem Atom, bei einem einzelnen Atom, das sich nicht bewegt?
Also diese Atome, ein Atom, das sich nicht bewegt, und es ist ja wirklich so, man baut eine Falle, wo man jetzt hier die einzelnen Ionen hat, die gehen rein, am Anfang haben sie eine Temperatur, Ja, denn es ist genau, am Anfang haben diese Ionen Zimmertemperatur und dann speichert man sie und gleichzeitig mit dem Laser kann man die herunterkühlen, dass sie wirklich die Temperatur Null haben. Also die haben die Temperatur Null, die bewegen sich nicht mehr, die haben die Temperatur fast Null.
Ist nicht die Bewegung ein Äquivalent zur Temperatur?
Ja genau, aber man kann die runterkühlen, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie ein Atom hernehmen, dann hat ein Atom verschiedene Bohrsche Bahnen. Ja, die sind gequantelt. Es gibt aber eine innerste Bohrsche Bahn, ja, das ist die niedrigste. Und ähnlich ist es auch hier so, Sie bauen mit Ihren Elektronen wie sowas wie eine Art künstliches Atom, wo Sie ein Ion hernehmen und das sieht jetzt hier so ein Fallenpotenzial und das hat jetzt hier das hat hier Energiezustände, die sind quantisiert da drinnen, das sind Phononen. Und man kann jetzt in den Grundzustand von der Falle herunterkühlen und das ist wirklich der Bewegungszustand, das ist der niedrigste Zustand dieses quantenmechanischen Systems, wo man die Bewegung bis auf das letzte Quant kontrolliert und das letzte Phonon, nennen wir das, herauszieht aus dem ganzen System mit Laserkühlen und Sie können halt sich Temperaturen erzeugen, wo die Wahrscheinlichkeit im Grundzustand des quantenmechanischen Systems mit Laserkühlen, die man da macht, hat eine Wahrscheinlichkeit von 99, und dann sind hier 5 Neunen in den Kommastellen. Das heißt, wir können wirklich praktisch Nulltemperatur exakt erzeugen, wo diese Ionen dann ruhen und dann hier quantenmechanisch wie eine fixe Wellenfunktion dort sitzen und sich nicht mehr bewegen. Die haben Temperatur Null. Wenn man das nicht könnte, würde dieser quantenmechanische Computer gar nicht gehen. Und Sie sehen das, vielleicht sollte ich diese eine Folie hier noch einmal zeigen da. Wo war das jetzt hier? Genau. Sehen Sie diese Ionenkette schwingen, die man da oben sieht? Das ist eine klassische Ionenkette, die eine endliche Temperatur hat. Ja, und hier scheint man mit dem Laser drauf, um die einzelnen Ionen sichtbar zu machen. Also am Quantencomputer geht es hier sicherlich nicht so. Es zeigt eher, dass wir, wenn wir Verschränkung machen, verwenden wir diese einzelnen Quanten, die da drin sind, aber vorher kühlen wir das Ganze auf Null ab. Also diese Ionenkette wäre so nicht geeignet, einen Quantencomputer zu bauen, weil wir vorher zur Temperatur Null herunterkühlen müssen. Und dann ist es die Manipulation von Null und einen Phononen von den Vibrationsquanten in dem Ding drinnen, Überlagerung, wo die Kette schwingt und nicht schwingt, das ist wie der Schrödinger-Katze, wie genau dieser Quantencomputer funktioniert. Und ich muss sagen, das war sozusagen unser Trick hinter unserem Vorschlag, wie man Quantencomputer baut, dass man genau diese Dinge, diesen Phonon-Quanten-Datenbus baut und die Experimentalphysiker können das, erstaunlicherweise. Ja.
Es gibt es eine Entwicklung, ich sage nur Human Brain Project zum Beispiel, wo man es versucht, mit Computern, die eigentlich noch zu erfinden wären, das menschliche Gehirn zu simulieren. Das wird in der EU gemacht. Die USA stecken da viel Geld hinein. Das heißt, man braucht moderne Computer mit noch mehr Leistung, die mit klassischen Computern nichts mehr zu tun haben können. Man würde dafür zu viel Energie brauchen. Es interessiert mich die Frage, wie viel Energie steckt denn im Quantencomputer drinnen, verglichen damit.
Okay. Also ich glaube, es gibt da zwei Antworten auf das. Der Computer, den Sie vorhin gesehen haben im Labor, ist extrem ineffizient. Also ich meine, was Sie da an Laserleistung hineintun, da tun Sie enorme Laser aufbauen und am Schluss vom Tag ein einziges Photon herauszuquetschen, das Ihr Atom da manipuliert. Also das ist nicht besonders effizient. Der Quantencomputer vom Grundkonzept her ist aber ein total grüner Computer, der eigentlich mit der minimalsten Leistung überhaupt nur funktioniert. Wenn er das nämlich nicht machen würde und da Energie freigesetzt werden würde, dann wäre das Hitze und die würde genau natürlich im Sinne der Dekohärenz alles kaputt machen. Mhm. Also vom Grundkonzept her ist es ein extrem grüner Computer. In der Praxis ist man momentan ultimativ weit von dem entfernt. Aber ich möchte vielleicht noch von diesem Human Brain Konzept etwas noch sagen, weil das auch mit diesen Quantencomputersachen insofern verbunden ist. Wenn Sie heute die momentane aktuelle Forschung, Gehirnforschung, ist an den Punkt angelangt, wo man zum Beispiel in lebende Zellen, sei es im Gehirn oder sonst was, zum Beispiel einzelne Spins messen möchte, also ein Spin ist jetzt wie ein Quantenbit, ja, nur ist es dann in der Umgebung, hat also Dekohärenz in dem Sinne, und Sie möchten Magnetfelder erzeugen, und wenn Sie denken, werden wahrscheinlich da droben Ihre kleinen Spins auch irgendwie flippen, vermutlich nicht quantenmechanisch, ich glaube, unser Gehirn ist nicht quantenmechanisch, nehme ich an, wer weiß, ja, vielleicht sehen wir da noch eine Überraschung. Und da geht es eben darum, dass man zum Beispiel die Magnetfelder von so kleinen Magneten misst. Und das macht man in einer ähnlichen Art und Weise, indem man zum Beispiel NV-Centers, Nitrogen Vacancy Centers hernimmt, zum Beispiel, die man in Zellen einbringen kann, wo man dann Magnete messen kann, die letztendlich von einem einzelnen Spin, wie von einem einzelnen solchen Atom, die Magnetfelder in der Lage ist zu messen. Also ich habe viele Kollegen, die einen Quantencomputer bauen und gleichzeitig zum Beispiel diese Art von Forschung betreiben.
Mhm. Interessant. Fragen, meine Damen und Herren? Vor allen Dingen Herren? Jetzt immer die Frage, warum ist Physik so männlich?
Also ich muss sagen, wir haben in unserer Gruppe viele Frauen.
Ja.
Und die sind sehr gut. Also ich glaube, hier ändert sich was.
Ändert
aber
sich was.
Ja. Gut, bitte.
Damit man bei diesen Atomen die Überlagerungszustände erhaltet, muss man die jetzt mit die Laser manipulieren und dann erscheinen die sozusagen, oder muss man die Atome überhaupt erst speziell erzeugen, und wenn man es einmal zerstört hat, kann man es dann nie wieder herstellen, oder kann man...
Nein, man muss das erzeugen und wiederherstellen, jetzt sozusagen. Also diese Ionen, die man zum Beispiel hier drinnen sieht, heute am Vormittag ist in Innsbruck der Herr Minister Zöchterle gekommen, weil sie da die Unis anschaut, und der Rainer Blatt hat ihm sein Labor gezeigt, und ich glaube, da im Hintergrund auch mitschauen dürfen. Da hat der Zöchterle gefragt, wie lange halten Sie denn Ihre Ionen da drinnen, Herr Blatt? Und die Antwort war, dass das Ion, das der Zöchterle, der hat genau das unter dem Mikroskop halt gesehen, war sehr beeindruckt, hoffe ich zumindest, hat gesagt, dieses Ion ist bereits seit 45 Tagen da drinnen. Also in dem Sinne kann man Ionen beliebig lang da drinnen halten. Es gibt Ionenfallen, die über Jahre hinweg das gleiche Ion drinnen haben. Muss halt immer schauen, dass es eine nicht entwischt, und muss halt schauen, dass die Elektrizität läuft und dass man es wieder runterkühlt dann auch richtig. Die quantenmechanische Rechnung natürlich ist jetzt so, wenn Sie anfangen mit dem jetzt hier einen Quantencomputer zu bauen, dann müssen Sie das initialisieren, wie vorher da die Frage war, wo Sie zum Beispiel alle Spins nach unten ausrichten. Und dann läuft Ihre quantenmechanische Rechnung, weil dort muss es vollkommen isoliert sein, und dann gehen Sie hinein mit Laserstrahlen und machen Ihre Messungen und fragen das Ganze da ab. An der Stelle wird der quantenmechanische Zustand natürlich kaputt, genau im Sinne des Kollapses der Wellenfunktion, der da wohl gefragt worden ist. Aber natürlich, ich kann dann die gleichen Ionen hernehmen, um dann eine weitere Rechnung zu machen, indem ich sie wieder initialisiert und wieder laufen lasse. Genauso wie mein Computer, wenn ich ein Programm laufen lasse, hinten nach kann ich ein neues starten und wieder ein neues starten, und der Computer ist immer noch da. Sie sagen das Gleiche hier auch. Okay, also die Wellenfunktion wird kaputt, und der Computer bleibt erhalten, und wir starten halt dann neu für eine neue Rechnung.
Mhm. Wir haben im Vorfeld gesprochen ein bisschen über Quantencomputer-Netzwerke. Auch da hat sich schon was entwickelt. Können Sie uns da ein bisschen auf den Stand bringen?
Ja, ich meine, in dieser Quantinformation, ich habe heute im Wesentlichen geredet so über Quantencomputer, dann ein bisschen Quantensimulation auf dieser Ebene. Eine von den größten Anwendungen, die ja wahrscheinlich in der Praxis noch am nächsten ist, ist das, dass man Quantenkommunikation machen möchte. Quantenkommunikation, wo ich Photonen schicke durch Glasfasern, verspricht im Prinzip ein sicheres Internet, nämlich in dem Sinne, dass die Quantenkommunikation eigentlich garantiert, dass man hier eine Übertragung hat von Daten, die kein anderer lesen kann. Also ein Quantencomputer, der knackt die klassische Datenübertragung, aber dann kommt die Quantenmechanik wiederum zur Hilfe im Sinne von Quantenkryptographie und rettet es, und das kann dann nicht einmal mehr ein Quantencomputer knacken. Wenn es also darum geht, so Netzwerke zu bauen, eine Art Quanteninternet, wäre natürlich das Ultimativste das, nicht nur das, was man momentan kann, dass man hier, wie der Anton Zeilinger das auch macht in Wien, Teleportation macht oder dann Quantenkryptographie macht, indem man Photonen schickt. Man möchte auch diese Lichtteilchen, die Quantenbits tragen, abspeichern, braucht dann Interfaces zu diesen Ionen. Also man ist momentan jetzt in der Lage, so kleine Netzwerke zu bauen, wo ein Quantencomputer mit einem anderen Quantencomputer über ein optisches Teilchen, also Photon, redet und kann so eine Art Mini-Quanteninternet aufbauen, wo zumindest die Grundbausteine gezeigt sind, und das ist wie so vernetzte Quantencomputer, ähnlich wie wir heute eigentlich klassische Computer haben, die vernetzt sind und das Internet darstellen, mit dem zusätzlichen Vorteil halt, dass das dann eine sichere Datenübertragung garantiert. Also wenn Sie mit Ihrer Bank reden, hat es vermutlich Vorteile, wenn es sicher ist, und dann garantiert Ihnen die Quantenmechanik, dass es sicher ist. Und nicht nur der Verschlüsselungsalgorithmus, den Sie glauben oder nicht glauben.
Schauen wir mal, das wird ja immer gesagt, nicht, dass es sicher ist. Und 10 Jahre später, naja.
Aber dann ist die Quantenmechanik falsch.
Okay.
Und dann wird es noch interessant, dass ich hoffe, dass Sie recht haben. Ja.
Ja, ja. Zeilinger arbeitet ja Quantenkryptographie, soweit ich weiß, oder? Ja, hat auch einen großen Auftrag aus China bekommen.
Ja, die machen Quantenkryptographie zu einem Satelliten hinauf, weil man da interkontinentale Quantenkryptographie machen möchte. Das macht man am besten, dass man zu einem Satelliten und wieder heruntergeht. Und da gibt es mehrere Experimente, die in diese Richtung hingehen. Und Anton Zeilinger mit den Chinesen macht genau eines in dieser Richtung. Genau. Mhm.
Ich nehme an, das haben die Amerikaner schon.
Die Amerikaner arbeiten an diesen Dingen auch sehr fleißig, ja, und sehen das natürlich auch mit Augusaugen, dass andere das auch tun. Also diese Dinge beleben das Geschäft.
Okay, sehr schön. Bitte, gibt es noch Fragen? Da hinten mit dem Mikrofon. Aufpassen mit der Schulter vom Sakko, das ist rasch.
Auf die Gefahr hin, dass das jetzt ein ganzer Blödsinn ist.
Aber, ja, bitte, das ist es. Hier gibt's nichts Peinliches in dem Raum.
Können Sie ein Beispiel sagen, was jetzt mit so einem Quantencomputer in der Testphase, ja, im Laborzustand, berechnet worden ist oder ausgedrückt worden ist? Was weiß ich, 2x2 oder A plus B ist AB oder so irgend.
Ja, also wenn man nur 2x2 ausrechnen würde, dann wäre das ein bisschen enttäuschend, weil ich da keinen Quantencomputer brauche, um das zu tun. Aber Sie können sich zum Beispiel fragen, wenn Sie diese Festplatte hernehmen, nochmal als Beispiel, diese Quantenfestplatte, von der ich geredet habe. Wir in der Physik sind extrem interessiert, neue Materialien zum Beispiel zu entwickeln. Und Materialien, die jetzt mit Quantenmagneten funktionieren, ist so ein Beispiel. Das sind also die haben fundamentale Anwendungen jetzt in mehrfacher Hinsicht. Denken Sie an Supraleitungen, all diese ganzen Dinge. Oder Hochtemperatur-Superleiter, wenn wir halt Hochtemperatur-Superleiter hätten, die man verwenden könnte, Energie zu übertragen, da wäre viele von den Energieproblemen auf der Welt eigentlich gelöst, weil man dann ohne Wärmeerzeugung dann eben Energie von A nach B transportieren können. Die Hoffnung ist, dass Quantencomputer dieser Art einem erlauben werden, neue Quantenmaterialien zu simulieren und damit auch zu entdecken, wo ein klassischer Computer eben zu wenig mächtig ist. Das ist momentan noch ein Traum. Wenn Sie mich fragen, hat ein Quantencomputer sowas entdeckt, ist die Antwort momentan nein. Es hat viele interessante Phänomene gegeben. Besonders nützlich, was da momentan rauskommen ist, war es noch nicht. Aber wir sind der Hoffnung, wenn diese Dinge wachsen und immer größer werden, dass wir mal an einen Punkt kommen, wo wir tatsächlich was Nützliches tun. Ich bin relativ optimistisch, dass das passiert. Aber wenn die Frage ist, hat heute momentan ein Quantencomputer schon ein neues Quantenmaterial geliefert, müssen wir sagen, es hat es noch nicht. Aber ich bin optimistisch, dass es bald einmal kommt in unser Verständnis.
Darum habe ich ja versucht, meine Frage so einfach mit 2x2 oder so aufzusetzen.
Ja, also 2x2 kann er schon rechnen.
Die Frage wäre jetzt, 2x2 kann er rechnen. Ja? Zum Beispiel in Innsbruck oder auf irgendeinem so einem Forschungsstandort wurde zum Beispiel ein Input A mit einem Input B verrechnet und ist ein Input C herausgekommen.
Natürlich, okay. Ich möchte Ihnen jetzt hier ein Beispiel zeigen. Wo ist das jetzt hier? Da steht Simulation und das war ein Science Paper. Das ist also sehr hoch also in der Anerkennung, wenn man dort in Science publiziert. Vom September 2011 von der Gruppe von Rainer Platt und wir haben da mitgetan. Was man hier macht, ist eine Quantensimulation, in dem Fall von 6 Spins oder 10 Spins und so sind auch da gemacht worden. Das sind jetzt Rechnungen, wo die durchgezogenen Linien ein klassischer Computer erzeugt hat und die quantenmechanischen Rechnungen sind diese Punkte, die jetzt da sind. Das ist sozusagen die Vorfront der Dinge, die man heute kann. Wenn Sie diese Dinge machen mit nicht 6 Spins, wie es da ist, sondern mit 30, dann kann es Ihnen ein klassischer Computer nicht mehr ausrechnen. Und wenn der Rainer Platt hoffentlich vielleicht in 5 Jahren so weit ist, dass er das mit 30 Spins macht, dann sind das Dinge, die ein klassischer Computer nicht mehr kann. Weil es einfach, weil da zu wenig Speicher ist da drinnen, in einem klassischen Computer. Da muss man diese ganzen Atome vom Universum, wie gesagt, hernehmen und dann, und Sie müssen Ihre Atome leiden, also da sind nicht bereit dazu, also warten wir doch lieber auf einen Quantencomputer. Also vielleicht ist es gar nicht so weit entfernt von 6 auf 30, oder?
Das heißt, das Ganze entwickelt sich exponentiell. Wann, glauben Sie, haben Sie als Forschungsinstitut sozusagen die Äquivalenz erreicht? Sie sind dann so schnell unterwegs mit Ihren Experimenten wie ein normaler Computer, ein heutiger? Stehen wir kurz davor?
Also ich kann Ihnen mehrere Beispiele nennen, wo ein Quantensimulator etwas tut, was wir klassisch nicht ausrechnen können, weil die Computer zu klein sind. Ja? Und das ist aber momentan gerade an der Grenze, wo wir momentan ein großes europäisches Forschungsprojekt haben, wo genau diese Frage, dass wir einen kleinen Quantencomputer bauen, der mehr kann, als wir momentan mit einem klassischen können, wo das eine der zentralen Fragen ist. Und vielleicht werden diese Dinge die Antwort auf das oder dass genau das passiert in den nächsten Jahren eigentlich passieren. Ich glaube, man ist momentan genau am Punkt, wo man diese Schwelle erreicht hat, dass das passiert. Natürlich in sehr speziellen Problemen. Wie gesagt, Ihrer Oma werden Sie nicht einen solchen Quantencomputer für Spin-Simulationen kaufen. Aber als Physiker bin ich natürlich sehr begeistert davon. Und diese Grenze wahrscheinlich wird bald erreicht werden. Aber in sehr speziellen Problemen.
Gut.
Mir würde noch interessieren zum Thema spukhafte Fernwirkung, wie man es so schön nennt. Ist es wirklich komplett ausgeschlossen oder gibt es möglicherweise die Chance auf Echtzeitkommunikation, sagen wir jetzt mal Mars Rover ansteuern jetzt und er fährt wirklich los, indem er irgendwie ein verschränktes System benutzt?
Also diese spukhafte Fernwirkung, von der Sie reden, hängt eigentlich damit zusammen, dass man eigentlich lernt in der Quantenmechanik oder annimmt oder so, dass diese Verschränkung, von der wir reden, dass sie instantan passiert. Aber der Punkt ist das, Sie können diese Instantanheit dieser Verschränkung nie ausnützen, denn um etwas zu übertragen, müssen Sie letztendlich messen. Und wenn Sie zum Beispiel, als Musterbeispiel, Sie machen halt Teleportation. Okay? Viele Leute, die da draußen über Teleportation reden, meinen immer, dass Teleportation eine instantane Sache ist. Das ist nicht der Fall, denn Teleportation hat genau diese spukhafte Fernwirkung, von der Sie reden, aber um die Teleportation abzuschließen, müssen Sie ein klassisches Messsignal, wo eine Person hier was klassisch ausmisst und dann das Telefon nimmt und dann der anderen Person sagt, es war 0, 1, 2 oder 3 und diese Person muss aufgrund von dem dort eine Operation ausführen. Das heißt also, da passiert nie Kommunikation mit Überlichtgeschwindigkeit oder irgendetwas. Diese spukhafte Fernwirkung, die kann nie verwendet werden in dem Sinne. Also leider nein. Ja. Es wäre schon schön, wenn man das machen könnte. Ja. Aber es ist halt nicht so. Es ist vielleicht gut, dass es nicht so ist. Ja.
Also der Traum vom Beamen wieder prolongiert.
Beamen ist schon richtig. Ich meine, wir reden jetzt über Beamen von einzelnen Atomen, vom Zustand einzelner Atomen. Die Frage ist das, ob das instantan geht, das Beamen. Und da ist die Antwort nein.
Okay.
Aber beamen kann man schon. Also Rainer Blatt hat von einem Ion auf der linken Seite die 10 Mikrometer deterministisch auf die andere Seite hinüber gebeamt, ja, in den Ionenfall. Das war einer der Testläufe in seinem Quantencomputer. Das geht, ja. Wobei beamen jetzt auf 10 Mikrometer vielleicht auch nicht die große Killer-Applikation ist, aber es geht, okay.
Für den Scotty wäre es ein bisschen zu wenig, ne?
Und nur wenn der Scotty aus einem Atom besteht, ja.
Ja. Genau. So, Damen und Herren, gibt es noch Fragen? Wenn dem nicht so ist, nehme ich an, dass Ihr Informationsbedürfnis für heute gestillt ist. Bewundere Sie und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war halt wirklich keine einfache Kost, aber fantastisch und hervorragend im Vortrag. Ich danke Ihnen, Herr Professor Zoller, ganz herzlich dafür. Okay, kurz noch zwei Mitteilungen. Wie geht's weiter? Am Mittwoch, 17. April 1930, ein Kepler-Salon extra. Wie geht Entscheidung? Hier geht es um mathematische Optimierung, künstlerische Selektionsprozesse im Fotoprojekt Einblick. Ein Fotoprojekt von Michael Ortner und Ulrich Brandstätter. Mathematische Systeme der Johannes Kepler Universität sind dabei, die Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät mischt mit. Sonntag, 21. April, bitte 10.30 Uhr, eine Kepler-Salon-Matinée aus unserer Reihe In Residence. Zu Gast iranische Künstlerinnen und Komponistinnen. Das ist ein Kooperationsprojekt des Kepler-Salons mit dem Festival 4020 und der Anton Bruckner Privatuniversität Linz. Und wie immer, bitte, wenn Sie ins Gästebuch schreiben möchten, es liegt dort hinten auf. Dort auch können Sie vermerken, wenn Sie Informationen wollen, unser postalisches Quartalsprogramm oder den 14-tägigen Newsletter, den wir zuschicken. Und auch immer traditionell der Hinweis auf unseren Freundeskreis. Elfi, danke. Wenn Sie im Kepler-Salon-Freundeskreis beitreten wollen, was ich Ihnen schwer empfehle, dann bitte sich bei der Elfi zu melden. Nochmal herzlichen Dank an unseren Vortragenden und herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.